Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Ich bin da auch so ehrlich, dass wenn mich dann jemand nach jemand fragt, würde ich immer sagen, ja, da bleibt was zurück, du kannst da jetzt machen, was du willst. Ich würde aber genauso sagen, wenn jemand der mir nahe steht, würde ich sagen, alles klar, komm, schwamm drüber. Und dann ist es auch erledigt. Also ich bin dann in dem Fall auch nicht nachtragend.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich vergleiche das mal ein bisschen mit einer Wunde. Eine Wunde kann in der Regel und die meisten Gott sei Dank verheilen auch, aber meistens bleibt halt nur mal diese ominöse Narbe über. Und die Narbe erinnert einen halt immer mal wieder. Und so ist es leider meiner Meinung nach, zumindest in meinem Kopf, wenn es ums Verzeihen geht.
Verzeih mir, lieber Burak, dass wir einige Minuten später aufnehmen als normalerweise, aber ich glaube, das Thema, das ist einfach wert, dass man nochmal ein bisschen recherchiert, etwas länger als vielleicht normalerweise. Hallo erstmal.
Ich hoffe, du verzeihst mir. Hallo, ich grüße dich. Ich verzeihe dir auf jeden Fall. Natürlich.
Das ist gut.
Es gibt nichts zu verzeihen. Du hast ja nichts falsch gemacht.
Ah, guck mal, da ist ein erster kleiner Hinweis auf den sehr starken Inhalt dieser Folge.
Ja, auf jeden Fall.
Verzeihen soll gut für die Gesundheit sein, habe ich mir sagen lassen. Sagen Psychologen, sagen Studien, sagen alle, die sich damit auskennen. Ich bin, wie soll ich sagen? Ich bin sehr begeistert gewesen, als ich das Thema gelesen habe. Ich bin vielleicht aber auch deshalb begeistert gewesen, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber kannst du gut verzeihen?
Nee. Ah! Nee, leider nicht. Und ich glaube auch, das ist einfach ein Problem. Es ist ein Problem. Ich kann, also wenn wir es so ein bisschen definieren oder durchdeklinieren, dann glaube ich schon, dass ich verzeihen kann. Aber ich kann nicht vergessen, beziehungsweise ich kann gewisse Dinge, selbst wenn sie von meiner Seite aus irgendwie verzeihlich betrachtet werden, ich kann sie nicht gutheißen. Aber und am Ende weiß ich auch nicht, was mich eher, ja, sagen wir mal, bedrückt, ne? Ob ich eben nicht gut verzeihen kann oder dass ich es tun kann und trotzdem Dinge nicht vergessen kann. Ich sag's mal so, ich kann auf jeden Fall aber, und das habe ich auch, können auch gerne ohne Namen zu nennen und die Personen hier quasi in den Napf zu stellen, aber ich glaube, da werden wir im Laufe der Folge auf ein, zwei Anekdoten aus unserem bunten Leben sicherlich eingehen. Ich kann auf jeden Fall meinen Frieden machen mit gewissen Dingen. Und das ist vielleicht schon eine gewisse Stufe der Verzeihung oder des Verzeihen-Könnens. Aber ich würde mich persönlich als schlechten Verzeiher klassifizieren.
Das ist auf jeden Fall schon.
Bitte? Wie ist denn bei dir?
Ich bin ein guter Verzeiher und schlechter Verzeiher gleichzeitig.
Okay.
Das kommt sehr auf die Situation und sehr auf die Person an, übrigens. Wie soll ich sagen? Tiefe Liebe kann nichts zerrütten, finde ich. Ja. Aber dafür muss es schon sehr tief sein und das hat nicht unbedingt was mit Liebesbeziehungen zu tun, sondern insgesamt mit Beziehungen zu tun. Aber das ist schön. Dann haben wir doch jetzt schon mal einen guten Spoiler auf das, was gleich folgt.
Ja.
Und ich kann dir nur sagen, würdest du mehr verzeihen können, wäre es für deine mentale Gesundheit deutlich, deutlich positiver, als nicht verzeihen zu können oder schlecht verzeihen zu können. Aber verzeih mir, ich muss natürlich fragen, wie war dein Mental Health heute Woche?
Sehr sentimental. Oh. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das so alles hier erzählen soll, warum so sentimental und so weiter, weil es könnte auch die Folge sprengen.
Aber hau rein, wir machen ja, eine Doppelfolge.
Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Doch, eigentlich schon. Ist relativ einfach und ich muss es aber trotzdem natürlich versuchen, etwas zusammenzufassen, dass hier die Leute nicht abschalten und denken immer, die wollen über Verzeihen sprechen und der Alte wird sentimental. Vielleicht haben wir auch so Timestamps. Ich weiß, haben wir Timestamps? Vielleicht kann man einfach den Punkt dann wegstampen. Aber ich leg mal
man los. Kann ja bei jedem Podcast vorspulen einfach. Also ja, wenn es euch zu viel wird, da draußen.
Genau, also wenn es jetzt zu persönlich wird, spult einfach vor. Ich habe fast auf den Tag genau, kann man sagen, also bald jährt es sich zum fünften Mal, habe ich 2019 am Flughafen Köln-Bonn auf dem Weg nach Berlin ein Buch gekauft. Mhm. Ich habe dieses Buch, das ist mit Abstand, ich lese sehr gerne, ich glaube, wir haben das hier immer mal wieder erwähnt. Ich lese sehr gerne. Ich lese aber sehr langsam. Mhm. Und nicht, weil ich eine Leseschwäche habe, sondern weil ich mir einfach Zeit nehme, ein Buch zu verzehren. Aber dieses Buch habe ich wirklich verschlungen. Ich habe das innerhalb, ich glaube, vier Tagen habe ich das zerlegt und habe anschließend meiner Frau, das war einen Monat, nachdem wir die Praxis eröffnet hatten. Ne? Also das heißt, ne, neues Projekt, wie sagt man immer so schön, all in, alle Risiken dieser Welt in Kauf genommen. Und einen Monat später habe ich dieses Buch gelesen und habe meiner Frau gesagt, Schatz, wir müssen uns einmal auf links drehen und müssen quasi all unsere finanziellen Entscheidungen noch mal einmal komplett überdenken und müssen einmal von neu starten. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, das war knapp 2 Monate vor Corona, was natürlich gerade den wirtschaftlichen Bereich einigermaßen unter Druck gesetzt hat, wie wir jetzt im Nachgang wissen, Gott sei Dank nur kurz, also zumindest kurz im Sinne von, dass sich einiges wieder erholt hat, wirtschaftlich betrachtet nicht alles. Und habe dann mit meiner Frau zusammengesessen, habe gesagt, pass auf, wir kündigen alle Verträge, in die wir bisher bezahlt haben, das heißt Lebensversicherungen, private Altersvorsorge, Bausparverträge, also alles, wo wir jahrelang eingezahlt haben und versucht haben, uns da ein bisschen was aufzubauen, habe ich gesagt, werden wir alles kündigen. Und das, was dann noch übrig bleibt, weil jeder, der das kennt, der so einen Vertrag kündigt, du zahlst ordentlich Abschläge. Und das, was wir daraus noch generieren, plus das, was jetzt die nächsten Monate reinkommt, müssen wir versuchen, eigenständig zu investieren. Dann haben wir 2, 3 Vehikel aufgemacht, Thema Unternehmen. Da war natürlich das eine Thema die Praxis. Später kam Tonin hinzu mit dem Getränk. Dann kam der Cashfluencer. Und dann haben wir uns in dem ein oder anderen Immobilienthema versucht. Wir haben uns in Aktien reingeworfen und wir haben uns unter anderem in das sehr umstrittene Feld der Krypto-Vermögenswerte gestürzt. Und warum erzähle ich das? Weil es war zu dem Zeitpunkt mit 3 Kindern und einer frisch gegründeten Praxis aus meiner Sicht völlig geisteskrank, das zu tun, weil letztendlich, es stand ja alles, es war relativ stabil, aber es war nicht ertragreich. Und wenn wir tatsächlich für uns und auch für unsere Kinder was aufbauen wollen, was idealerweise in einem ertragreichen Niveau oder in einem ertragreichen Vermögen mündet, dann müssen wir es tatsächlich selber machen. Und jetzt kommt sie zwar aus dem Finanzwesen, aus dem Personalwesen, ich aus der Medizin, trotzdem haben wir eigentlich in diesen Bereichen keine Erfahrung gehabt. Und jetzt knapp 5 Jahre später, heute in der Nacht von gestern auf heute Morgen, und das war ein Investmentvehikel, hat der Bitcoin die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar geknackt. Zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben zu investieren, Beispiel in dem Corona-Crash Mitte März 2020, da waren wir quasi mittendrin mit unseren Resten, die wir aus den Versicherungen und Bausparverträgen hatten, lag der Bitcoin teilweise bei 3.000 US-Dollar. Und die Schlagzeilen waren, das ist Rattengift, das ist Betrug, das ist Geldwäsche, Bitcoin fällt auf Null und ihr investiert in einen absoluten Schwachsinn. Und zu dem Zeitpunkt muss man auch dazu sagen, und das ist bis heute nicht ganz anders, es hat sich seit Januar 24 etwas gedreht, seitdem Großbanken und Rentenfonds etc. mittlerweile auch in den Bitcoin investieren können. Aber zu dem Zeitpunkt muss man sich vorstellen, gab es weniger als 1% der Weltbevölkerung, die unter anderem in Kryptowerte investiert haben. Und wir als Amateure mittendrin. Und deshalb, wenn man diese 5-Jahres-Journey sich jetzt anguckt, mit Höhen und Tiefen, mit teilweise richtig Knüppel zwischen die Beine, und hat dann ein Investmentvehikel wie eben den Bitcoin, der dann ein, wie gesagt, so ein, ja, sagen wir mal, einen Meilenstein erreicht, der für uns, ja, ich sag mal, sichtbar war. Also für uns war klar, das Ding wird steigen. Es wird auch übrigens, und nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, der hat richtig einen sitzen, das Ding wird auch auf 1 Million steigen, weil es einfach reine Mathematik ist. Es ist reine Mathematik. Und demzufolge war das jetzt nach 5 Jahren auf dem Tag. Und ich habe vor ein paar Tagen noch zu meiner Frau gesagt, als wir damals da reingeflogen sind, hättest du gedacht, dass der Bitcoin mal 100.000 macht. Da hat sie gesagt, ja, was heißt gedacht? Ich habe einfach gehofft, dass wir das Richtige machen, beziehungsweise dass du das Richtige machst. Und ich muss halt jetzt im Nachgang einfach sagen, und das ist das, was mich ein bisschen sentimental macht, ist, dass ich ihr natürlich auch unendlich dankbar bin, dass sie dieses Vertrauen einfach hatte und nicht gesagt hat, Junge, geh doch einfach arbeiten. Du hast doch eine Praxis, damals war ich bei Bayer Leverkusen Mannschaftsarzt, geh doch einfach arbeiten. Und dann ist doch alles gut. Was für Bitcoin, was für Aktien, was für Unternehmen? Konzentriere dich auf deinen Job. Im Gegenteil, sie hat eigentlich das immer unterstützt und immer mitgemacht, bei einigen Dingen mit eingelesen und so weiter und so fort. Und deshalb jährte sich dieses Thema, es jährte sich der Tag, an dem ich dieses Buch gelesen habe und der wirklich unser Leben und das Leben auch von einigen Freunden und Familienmitgliedern von Grund auf verändert hat. Gott sei Dank, toi, 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 zum Positiven. Und deshalb war das natürlich für mich, es kam jetzt einiges eben zusammen und dass dann jetzt heute Nacht eben der Bitcoin die 100.000 Dollar geknackt hat, das war einfach so wie ein i-Tüpfelchen, ne, für diese 5-Jahres-Journey. Jetzt haben wir uns natürlich die nächste 5-Jahres-Journey vor Augen genommen und geplant. Und da werden wir dann versuchen, das Ganze nochmal auf ein anderes Niveau insgesamt zu heben. Und ja, wünsche uns Glück. Und deshalb, wie gesagt, ich habe ein bisschen ausgeholt. Es tut mir leid, wenn das ein bisschen persönlich geworden ist.
Im Gegenteil.
Aber es war halt für mich, ja, es war eine sehr, sehr runde Woche mit einigen emotionalen Themen der letzten 5 Jahre gebündelt.
Danke, dass du den mit uns geteilt hast. Es ist auch toll, dass du so eine Unterstützung hast. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man sich wirklich gegenseitig unterstützt. Und auch wenn es dann schief geht, dann hat man zumindest drüber gesprochen und hat es gemeinsam beschlossen, dass es eine gute Idee war, zu diesem Zeitpunkt es zu tun. Ob das dann von Erfolg gekrönt ist oder nicht, das weiß man ja nie. Das ist ja
so ist es.
Das ist ja oftmals einfach so ein Blick in die Glaskugel.
Und ich meine, wir haben es immer gesagt, wenn es halt scheitert, also wenn die Idee einfach scheitert, dann haben wir halt alles, wie man so schön sagt, was wir vorher erspart haben, haben wir halt einmal verbraten. Dann müssen wir es halt nochmal neu aufbauen und dann hätte ich halt einfach ein bisschen, also noch mehr arbeiten dürfen als sonst. Und demzufolge muss ich sagen, war viel, insgesamt viel all in, vor allen Dingen auch psychisch viel all in. Weil es gab einfach Phasen, wo gerade als 2020 der Kapitalmarkt eingestürzt ist, 2022 der Kapitalmarkt ziemlich durchgerüttelt wurde. Aber wir hatten das halt alles skizziert. Wir haben gesagt, das gehört, das ist so. Also es gibt nochmal diese Ups and Downs. Wir müssen einfach nur an der Idee und an dem Konzept und nennen wir es ruhig auch vielleicht Strategie festhalten und dann einfach sagen, wir ziehen das durch. So, und dann machen wir nach 5 Jahren Kassensturz und schauen, wo wir gelandet sind. Und das ist halt auch funktioniert hat. Ich habe das in einer anderen Folge schon mal gesagt, Gedanken sind Kräfte. Aber gerade was das Thema, und wir sind nicht nur dort investiert, aber eben zu einem gewissen Teil, gerade was das Thema Krypto Anlagen angeht, ist es halt so, dass man lange Zeit als Privatinvestor das Gefühl hatte, man stellt sich wirklich gegen die Welt, gegen die Banken, gegen institutionelle, also gegen die Hochfinanz, die dir im Grunde sagt, hör mal zu, das ist völliger Wahnsinn, was ihr da macht. Und das ist schon dann für einen gemeinen Arzt und für eine Diplom-Verwaltungswirtin dann einfach auch manchmal schwierig zu sagen, nee, das ist, was ihr sagt, ist falsch, was wir machen, ist richtig. Und das ist schon hart teilweise, aber wie gesagt, die 100.000 sind nur ein kleiner Meilenstein auf dem Weg zu der 1 Million.
Dann grüß mal Bonnie, lieber Clyde. Und
dann habt ihr doch. Ja, sie wird zuhören. Sie wird zuhören. Ja, zumindest hat es Spaß gemacht. Das kann ich schon mal sagen. Das war ein sehr wilder Ritt. Und er hat auf jeden
Wilde
Fall.
Reise, ja.
Er hat auf jeden Fall Wilde sehr Reise. Viel Spaß gemacht bis jetzt. Aber cool. Reden wir bitte nicht nur von mir. Wie war deine Woche?
Bisschen ernüchternd, um ehrlich zu sein. Ich habe das Thema Freundschaft nochmal neu definieren müssen, beziehungsweise man ordnet das immer mal wieder ein. Und ich hatte wirklich so die Situation, dass ich relativ viel getan habe für einen Menschen über die Maßen hinaus. Und das begann in der Vorweihnachtszeit 2023, also ziemlich genau vor einem Jahr. Und es folgten viele, viele intensive Gespräche und Beratungsgeschichten und so weiter. Und von meiner Seite aus war es so, dass ich streckenweise hier schon zu Hause irgendwie komisch angeguckt wurde, so nach dem Motto, hey, es ist Wochenende und es ist mitten in der Nacht und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, es ist auf der einen Seite ein Mandat und auf der anderen Seite sagt mir da jemand auch, dass er mich als Freund fragt. Und daraus hat sich dann, so sagte er, eine Freundschaft entwickelt. Und ich war da immer so ein bisschen vorsichtig und dachte, großes Wort, aber ich lasse das einfach mal so stehen und kommentiere das nicht und finde es einfach schön und genieße das einfach, wenn das jemand sagt. Zumal das auch jemand war und ist, der mir was bedeutet und wo ich denke, dass es Anteile von Ehrlichkeit hatte. Und ich habe mich einfach mal drauf eingelassen, weil ich einfach gar niemand bin, der immer alles in Zweifel oder nicht der alles bezweifelt oder in Frage stellt. Und es ging so weiter und es war ein sehr intensives Jahr und es wurde wirklich so auch von mir immer mehr angenommen, auch als ein Jahr der Freundschaft. Und dann war das Beratungsmandat erstmal, ich sag mal, auf Pause gedrückt. Und dann kam keine Reaktion mehr. Und ich dachte mir so, komisch. Ich hatte da gehörten noch ein paar andere Personen mit dazu und ich dachte mir so, ja, dieser Mensch wird einfach viel zu tun haben und dann zog sich das und ging immer weiter. Und ich sprach mit vielen, aber schickte auch mal eine WhatsApp, probiert auch mal anzurufen, aber es kam nichts mehr von der anderen Seite. Und dann habe ich den einen oder anderen gefragt, so mal so, lebt er noch oder ist er noch existent? Ich höre nichts mehr. Ja, er sagte irgendwie, er hätte vor kurzem noch mit dir telefoniert. Ich so, nein. Ganz komische Situation. Und ich überlege die ganze Zeit, wann ich anrufe und wie ich dieses Telefonat führe, weil ich schon auch getroffen bin. Denn nochmal, normalerweise gehe ich einfach sehr vorsichtig und pfleglich mit dem Begriff Freundschaft um und zähle auch nicht wahnsinnig viele zu meinen echten Freunden. Also es gibt sehr viele Bekannte, es gibt sehr viele Menschen, die mir irgendwie nahe sind, aber naja, nicht sehr viele auch schon nicht. Aber es ist wirklich richtig Freundschaft, das ist was, wo ich wirklich, das kannst du an einer Hand abzählen und das ist mir auch sehr viel wert. Und ich gehe immer davon aus, dass das auf der anderen Seite auch so ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen mein Fehler. Wenn jemand von Freundschaft redet, denke ich immer so, ja, dann wird es vom Wertesystem ähnlich sein. Mitnichten der Fall, weil Freundschaft fast schon so inflationär gedroppt wird wie Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und Verantwortung neuerdings. Und ich bin wirklich getroffen. Also es ist wirklich so, dass mir das nahe gegangen ist und dass mir das was ausmacht. Und ich erlebe dann auch parallel dazu, kriege ich so komische Nachrichten, was so parallel alles da auch passiert. Und ich denke so, oh, das ist alles so ungut. Und es ist alles so, dass du denkst, warum habe ich das letzte Jahr so intensiv damit verbracht? Erstmal muss ich den Fehler bei mir suchen, weil ich habe es selbst zugelassen. Und ich habe selber entschieden, da all in reinzugehen. Aber der Aufprall ist relativ hart. Weil es auch verknüpft ist eben mit diesem Begriff Freundschaft. Und das ist was, was ich wahnsinnig schade finde, dass ich bin da nicht enttäuscht, sondern ich bin getäuscht. Oder ich habe mich getäuscht. Und das ist so was, wo ich so aufpassen muss. Ich neige dann immer dazu, das ist so ein bisschen der Südländer in mir, dann auch sehr schnell sehr, sehr hart zu reagieren und auch sehr unkontrolliert und wüst. Und also jetzt nicht unverschämt oder so, aber einfach auch dann sehr schnell. Und da muss ich wirklich aufpassen, dass ich jetzt in so einer Situation bei mir bleibe, mir gut überlege, wie gehe ich da vor, was mache ich da und wie teile ich der anderen Seite mit, dass das etwas ist, was ich schade finde und was mich auch nachhaltig beschäftigt, was mich verletzt, was mich traurig macht. Und dementsprechend weiß ich noch nicht, es ist ja bald Weihnachten und ich habe mir schon so ein bisschen überlegt, ob ich vielleicht einfach mal ganz klassisch eine Weihnachtskarte schreibe, das einfach niederschreibe und frohe Weihnachten wünsche und das einfach mal mitgebe in die besinnlichen Tage, wo man ein bisschen mehr Raum hat, nachzudenken, zu sich zu finden und zu überlegen, wie man sich so verhält, auch mit Menschen gegenüber. Und ja, auf diesem Weg bin ich im Moment und ich sehe dich sehr breit grinsen. Irgendwie habe ich den Eindruck, ja, du erkennst dich ein wenig wieder.
Ja, das tue ich. Deshalb, also ich mag ja diesen Teil sehr mit dem Mental Health Moment der Woche, weil natürlich gibt es uns die Möglichkeit, auch mal einen Blick in unser Seelenleben werfen. Ja. Zu genau. Dürfen und werfen zu lassen auch, also du in meins, ich in deins und plus meine Frau, die zuhört und noch zwei Freunde, aber Spaß beiseite, ja, natürlich, ich sehe da so die ein oder andere Quervernetzung zu dem ein oder anderen Thema, was mich natürlich in der Vergangenheit auch schon mal beschäftigt hat. Aber ich finde die Idee mit der Weihnachtskarte einfach gut. Gut, weil man kann sie sich dann noch mal 3-4 Mal durchlesen und es mal wirken lassen. Also genau. Ich glaube, das macht Sinn.
Ja. Aber es setzt ja eins voraus, wenn ich dann eine Reaktion bekommen würde, die entschuldigend ist oder wie auch immer, dann auch verzeihen zu können. Und ich weiß, an dieser Schnittstelle wird es mir schwerfallen zu verzeihen. Also das ist was, wo ich wirklich nachhaltig fassungslos bin. Und da wird es mir schwerfallen. Also da ist es auch noch nicht so weit, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich das jetzt so ad hoc sagen würde, ist es noch nicht so weit, dass es eine tiefe Freundschaft geworden ist. Zumindest auf meiner Seite so noch nicht, dass ich das... Also es würde, glaube ich, immer so ein Kratzer bleiben und auch ein blinder Fleck bleiben egal was da jetzt so passiert. Und es ist eigentlich schade, weil wirklich einfach wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute, die sich damit auskennen, ich hatte es eingangs gesagt im Podcast dieser Folge, dass es schon auch erwiesen ist, dass die Menschen, die gut verzeihen können, auch deutlich gesünder sind in Sachen Mental Health. Und dass es auch für unsere Gesundheit deutlich besser ist, als grumpy weiter durch die Gegend zu laufen und sich zu ärgern oder gar sich zu verschließen oder zu sagen, komm, du kommst hier nicht rein, nicht mehr zumindest. Und das ist, aber ich finde das so schwierig. Ich finde das beginnt ja eigentlich in der Erziehung und ich weiß nicht, wie das bei dir gewesen ist, aber es gibt ganz viele Situationen, wo ich schon damit struggle, verzeihen zu können. Und auf der anderen Seite dann auch wieder so bei Menschen, die mir wirklich nahestehen. Nicht so, dass sie machen können, was sie wollen, aber ich bin eher geneigt, dann zu sagen, komm, schwamm drüber, alles gut. Wir haben alle unsere Dämonen, wir haben alle unsere Fehler und ich habe ja immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie wichtig ist mir ein Mensch. Und ich glaube, damit hat es bei mir zumindest total zu tun, wenn ich jemanden wirklich mag und wirklich schätze und auch, keine Ahnung, jemand ist, der ein wichtiger Mensch für mich ist, dann fällt mir das viel, viel leichter zu sagen, danke, das kann ich akzeptieren und dann bleibt da auch nichts zurück. Also da ist dann, ich bin da auch so ehrlich, dass wenn mich dann ja nach jemand fragt, würde ich immer sagen, ja, da bleibt was zurück, du kannst da jetzt machen, was du willst. Ich würde aber genauso sagen, wenn jemand, der mir nahe steht, würde ich sagen, alles klar, komm, schwamm drüber. Und dann ist es auch erledigt. Also ich bin dann in dem Fall auch nicht nachtragend, sondern kann gut verzeihen. Merke aber auch sofort, dass in dem Moment, wo was zurückbleibt, geht es mir nicht so richtig gut damit. Und spätestens dann, wenn ich diesen Menschen wiedersehe, dann merke ich, es fühlt sich nicht so richtig gut an, den zu sehen. Es ist eine komische Situation und da kann man so cool sein, wie man will, aber trotzdem bleibt dann immer noch so ein Kaffeesatz zurück, der nicht gut schmeckt. Und und ich habe oft überlegt, kann ich daran eigentlich noch was ändern? Oder ist es, oder ist der Zug abgefahren? Also habe ich mich da entschieden. Was ist verzeihbar, was ist nicht verzeihbar? Wie geht's dir da in dem Punkt? Du hast ja schon angedeutet, dass es für dich schwierig ist.
Sehr, sehr schwierig, sehr ambivalent. Und auch, ich habe für mich jetzt aktuell oder bis heute auch keine Lösung. Für mich persönlich. Weil ich glaube, es gibt auch zwei Gruppen von Menschen, wo es eben auch leicht fällt zu verzeihen. Das ist häufig, zumindest jetzt in meinem Fall, Familie. Gerade auch meine Kinder in einem bestimmten Alter, die können dir eigentlich gar nicht so wehtun, jetzt emotional oder mental, dass du Schwierigkeiten hättest zu verzeihen. Wenn die mal was machen, dann ist es halt eher so, dass man sich halt ärgert und denkt, meine Güte, wie habe ich die erzogen? Trotzdem verzeiht man dann sehr, sehr zügig. Aber es gibt natürlich schon Begegnungen und Beziehungen abseits der Familie, beruflich, sportlich natürlich, wo es mir einfach schwerfällt, weil ich vergleiche das mal ein bisschen mit einer Wunde. Eine Wunde kann in der Regel und die meisten Gott sei Dank verheilen auch, aber meistens bleibt halt nur mal diese ominöse Narbe über. Mhm. Und die Narbe erinnert einen halt immer mal wieder, ne? Die ist manchmal wetterfühlig, manchmal zuckt die, manchmal zieht die so ein bisschen die Haut in der Peripherie drumherum. Ja, ne? Also jeder kennt das, ne? Jeder kennt das irgendwie, dass man dann, das war mal folgende Verletzung oder das war mal folgender Unfall oder was auch immer. Und so ist es leider meiner Meinung nach, zumindest in meinem Kopf, eben auch mit diesen Themen wenn es ums Verzeihen geht, weil eine Wunde, die da hinterlassen wurde, die heilt, Gott sei Dank meistens, aber es bleibt eben auch diese emotionale oder seelische oder mentale, egal wie man es ausdrücken möchte, Narbe zurück. Und deshalb fällt es mir eben auch, wie du schon gesagt hast, dann schwer, wenn man dann mit diesen Menschen wieder in einem Raum ist oder in einer neuen Beziehung, in einem neuen Zusammenschluss, sich dann völlig frei zu machen und zu sagen, ach, da, was damals passiert ist, Schwamm drüber, das ist alles gegessen, wir fangen nochmal von Null an. Und ich kann nicht bei Null anfangen. Also ich bin immer, ich habe dieses Drei im Sinn, die bleiben einfach, ne? Und das ist, ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube auch, dass mich das in einer gewissen Form belastet. Ich kann es nicht unbedingt festmachen an ich sage jetzt mal, körperlichen Befindlichkeitsstörungen oder somatischen Veränderungen. Aber ich glaube, dass der Körper mit mir redet, dass ich ihn versuche manchmal zu ignorieren. Was mir aber dann nicht unbedingt gelingt, weil ich ja auch noch vom Fach bin. Also ich kenne ja auch noch diese Morsezeichen. Ich kenne ja noch Morsezeichen, die der Körper an mich sendet. Ja, die der Normalsterbliche vielleicht gar nicht wahrnehmen würde. Aber ich kriege das mit. Und deshalb kann ich auch übrigens jeden verstehen, der Schwierigkeiten hat, mir zu verzeihen. Weil es gibt ja zwei Seiten einer Medaille. Ne? Also ich habe ja auch Dinge getan, Dinge gesagt, wo ich dann hinterher sehr glücklich war, dass mir verziehen wurde, obwohl ich selber weiß oder damals auch wusste, ich könnte das schwer. Also das ist schon irgendwo gemein auch eigentlich, ne? Von jemandem etwas zu verlangen, was man selber, womit man sich selber sehr schwer tut. Und aber ich weiß, wie wichtig es mir in der einen oder anderen Thematik war, dass mir eben verziehen wurde. Und wenn ich das dann so betrachte und ich versuche eben in die Situation des anderen zu versetzen, dann wiederum fällt es mir einfach, eben meinen Frieden damit zu machen. Und ich glaube, was man in dem Zusammenhang einfach auch nicht vergessen darf, dass es ja auch nicht nur um die Person geht, der man verzeihen soll, sondern es geht ja um einen selber. Also es geht ja um mich. So, und deshalb ist es manchmal auch wie eine Erlösung oder als würde man sich selber von irgendwelchen Ketten befreien, wenn man einer Person eben verzeiht. Und deshalb empfinde ich es eher so, das habe ich auch immer empfunden, wenn mir verziehen wurde, dass es schon eine Stärke ist von einer Person, das zu können.
Mhm. Ist so. Ne? Sehe ich total genauso. Ich gebe mal so ein bisschen Butter bei die Fische, weil ich das ganz interessant finde, vor allen Dingen, weil es eine unfassbare Zahl ist von Menschen, die bei einer Studie mitgemacht haben. Und zwar ist diese Studie letztes Jahr erschienen schon. Kaum ist aber was darüber geschrieben worden, auch wieder so ein Phänomen, also wo ich mir dann so manchmal denke, okay, wo sind denn die Qualitätsmedien, wo sind denn die Leitmedien? Weil ich finde das einfach wichtig, immer fernab, dass es ein Thema ist, das uns beide interessiert, aber ich finde schon krass. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass eben sehr viele Psychologen und sehr viele Studien davon sprechen, dass es der Gesundheit zuträglich ist, verzeihen zu können. Und das ist auch das Ergebnis einer sogenannten Langzeitstudie, und zwar von der Virginia Commonwealth University und Harvard University, beide in den USA, haben an Krankenschwestern im Alter von 43 bis 64 Jahren eine Studie durchgeführt. Studienautorin ist Kathleen N.G. Long und ihre Kollegen Tyler J. van der Weyle und Ying Cheng. Die haben Daten von 54.703 Teilnehmerinnen aus der Krankenschwester-Gesundheitsstudie, die seit 89 in den USA läuft, muss man sich mal überlegen, und werteten erstmals eine Längsschnittstudie zu dieser Fragestellung aus, die Entwicklung der Probandin über einen großen Zeitraum verfolgte. So viel, so gut. Ergebnis: Diejenigen, die verzeihen können, fühlen sich besser. Die Teilnehmerinnen, die anderen vergeben konnten, schilderten zum einen ein verbessertes psychosoziales Wohlbefinden und soziale Integration, also das Einfügen in ein gesellschaftliches Gefüge. Und andererseits klagten sie seltener über psychische Probleme wie Angstzustände oder Depressionen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch ganz interessant, dass es mit dem Verzeihen zum Beispiel insofern schwierig ist, dass ein sehr großer Anteil von Menschen, die sich zum Beispiel haben scheiden lassen, ist der große Anteil von Menschen, die nicht verzeihen, also den Partner, dem jeweiligen Partner oder Ex-Partner verzeihen können, sehr verschwindend gering. Also es ist natürlich auch immer so eine Frage, in welchem Bereich turnen wir hier gerade rum? Und wo setzen Studien an? Das soll auch bitte Teil der Wahrheit sein. Also, egal wie, 54.000 Menschen über einen so langen Zeitraum, 89, das ist schon sehr, sehr, sehr repräsentativ und macht natürlich auch so ein bisschen Hoffnung. Ja, also wenn so eine große Studie dann am Ende des Tages ganz klar dieses Ergebnis bringt, dann ist die Frage, wie gehen wir denn da bitte mit um? Und ist es vielleicht dann doch ganz gut, mal zu überlegen, nicht nur bei uns zu beginnen, sondern auch mal zu überlegen, was machen wir denn jetzt damit? Also, wo fangen wir denn an? Und wo ist es vielleicht einfach auch, genauso wie du sagst, einfach auch so ein bisschen unsere eigene DNA, die wir einfach nochmal uns angucken müssen oder wo wir uns selber hinterfragen müssen und wo wir vielleicht auch, selbst dann, wenn man eben nicht mehr 25 ist, mal überlegt, ist das alles so richtig, wie ich mich da so verhalte? Und muss ich vielleicht dann doch über die ein oder andere Hürde nochmal drüber springen? Für mich die Antwort klar, ja. Und du hast etwas angesprochen, was ich sehr interessant finde. Ich finde das auch eine unfassbare Stärke von Menschen, die verzeihen können. Und ich, eins meiner größten Vorbilder ist einmal mehr meine Tochter, weil, und das ist ja erstaunlich bei Kindern, wie ehrlich und wie schnell die verzeihen können. Oder aber auch nicht verzeihen können. Also es kommt immer darauf an, das hat ja beides. Aber es ist trotzdem, selbst das Nicht-Verzeihen ist nicht stark genug, um sich abzuwenden. Ich weiß nicht, ob dir das noch so in Erinnerung ist, weil deine Kinder ja schon ein bisschen größer sind. Mhm. Aber sie wenden sich nicht ab, sondern sie, also könnten sie schon. Aber sie tun es nicht, weil etwas überwiegt, weil eben das Verzeihen können oder das Akzeptieren einfach auch, dass wenn jemand sagt, Entschuldigung, tut mir leid, das dann auch irgendwie hinnehmen zu können. Ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es dazu auch Studien gibt. Ich habe jedenfalls nichts Valides gefunden in der Vorbereitung der Folge. Aber spannend, oder? Ich finde diesen Aspekt auf jeden Fall ganz, ganz spannend.
Sehr spannend und also erstmal, mich wundert es natürlich nicht, dass da irgendeine Baumschule so eine Studie macht und das findet nicht den Weg in unsere Leitmedien. Ne? Also ich meine, Harvard University, da ist jede Waldorfschule eine Hochelite-Einheit gegen. Aber Spaß beiseite. Ich meine, das sind die wichtigen Dinge des Lebens. Und ja, vor allen Dingen Dinge, die wirklich jeder spüren und umsetzen kann und davon wirklich profitieren kann. Aber ich glaube, dass es sich halt auch einfach schlecht verkauft. Mhm. Aber man muss ja auch bedenken, ich finde die Berufsgruppe, die ja dort repräsentativ genommen wurde, finde ich ja auch sehr spannend. Ne? Also die arbeiten ja unter, ich meine, jeder weiß das, glaube ich, und viele auch nicht nur seit Corona, sondern auch davor und eben sicherlich danach, dass das eine Berufsgruppe ist, die unter wirklich sehr harten Bedingungen, also ob das jetzt Schichtdienst ist, und man muss ja auch leider Gottes sagen, gerade in Deutschland, gut, das war jetzt natürlich keine deutschen Krankenschwestern beziehungsweise Krankenpfleger, aber in Deutschland ist nun mal die Bezahlung auch wirklich eine sehr schlechte. In Noten mal zum Verständnis, in Luxemburg kann man als Krankenschwester oder Krankenpfleger über 100.000 Euro im Jahr verdienen. Also, ne, es gibt Länder, die würdigen das. Ja, das ist sensationell. Und dementsprechend, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ist egal, wo ich arbeite als Krankenschwester, es gibt nur Wasser und Brot. Und was ich damit sagen will, ist, die arbeiten unter einem sehr, sehr hohen körperlichen Einsatz. Die arbeiten unter einem sehr hohen psychischen Druck. Also es geht ja, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, auch einfach mal um Leben oder Tod. Und dann noch den emotionalen Stress zu haben, in einer Beziehung zu stecken, in einer sozialen Verbindung zu verweilen, die ungelöst ist. Also egal in welche Richtung. Entweder kommt von der einen Seite eine Entschuldigung oder eben von Seite der Betroffenen ein Verzeihen. Und es gibt ja auch Studien, die eben belegen, dass die psychische Gesundheit oder die Verbesserung der psychischen Gesundheit durch den Abbau des emotionalen Stresses, indem man verzeiht, letztendlich sogar messbar ist durch geringere Entzündungswerte im Körper, durch niedrigeren Blutdruck, durch einen besseren Schlaf etc. Weil es natürlich einen im wahrsten Sinne des Wortes ja auch zermürben kann. Vor allen Dingen, je bedeutsamer der Konflikt auch ist, ne, dass natürlich in einer Familie, in einer partnerschaftlichen Situation mit den Eltern, mit Geschwistern, das kann einen verrückt machen. Genauso eine Situation im beruflichen Bereich, vielleicht sogar Worst Case, Vorgesetzter und eben man selber eventuell als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. Und da dann sich herauszuschälen und zu sagen, nee, ich mache eben meinen Frieden damit und ich mache mir vielleicht sogar in dem Fall selber ein Geschenk. Und sei es, dass ich mich gesundheitlich besser fühle und das auch nachgewiesen werden kann. Nicht nur durch Scores, ne, kreuzen Sie mal hier an, sondern wirklich, dass man nachweisen kann in einer anderen Studie von einer anderen Baumschule, dass eben beispielsweise sogar die Blutwerte dann besser werden. Und das ist ja schon etwas, wo man, so wie ich es eingangs mal kurz gesagt habe, dass man letztendlich fast einen Gefangenen befreit, wenn man verzeiht, und der Gefangene ist man aber dann meistens eben selber. Und deshalb ist es wunderbar, dass du diese Studie mitgebracht hast. Es ist ja sowieso gut, dass du der Wissenschaftler von uns beiden bist und und ich das Ganze hier mit irgendwelchen Querkommentaren und Fußnoten torpediere. Nee, aber wunderbar. Also und natürlich, gerade wenn man bedenkt, ne, von 1989, also der ein oder andere aus dem Auditorium weiß ich sogar, war gar nicht geboren zu dem Zeitpunkt. Und wenn man bedenkt, was das für ein Zeitraum ist, diese Leute haben unheimlich viel durchgemacht in diesem Zeitraum, sich verändert, neu verliebt und so weiter und so fort. Und da dann dran zu bleiben und dann am Ende so ein Ergebnis rauszufischen, da würde man sich schon wünschen, dass es in den Leitmedien, ja, von mir aus kann man das Kategorie nennen. Und dann sagt man, wir haben mehrere Kategorien und in der Kategorie Psychologie, Alltagspsychologie, stellen wir euch heute das Thema vor, Harvard, Virginia, das ist die Studie, das sind die Ergebnisse. Dann kann man wenigstens noch hingehen und sagen, okay, aber mich interessiert das, ich klicke das an. Ne, von mir aus wie eine Kachel, die man anklicken kann. Aber es geht ja gänzlich unter. Also wenn du nicht nach diesen Perlen tauchen würdest, würde das ja einfach im wahrsten Sinne des Wortes untergehen. Ne, die Perlen würden untergehen. Und ja, hervorragend, ich danke dir dafür.
Sehr, sehr, sehr gerne. Danke für die Laudatio. was mich daran wirklich ärgert ein Stück weit, ist, dass wir reden alle von mentaler Gesundheit und dass das so wichtig ist und dass es das Thema des nächsten Jahrzehnts mindestens ist und dass es eigentlich das Klima schon längst abgelöst hat. Nein, Spaß beiseite. Also das ist eins der wichtigen Themen unserer Gesellschaft ist. Und wenn du dann mal tiefer einsteigst und mal guckst, welches Medienformat spielt denn eigentlich das Thema Mental Health, dann wird es aber sehr, sehr still. Und das ist so schade, weil ich denke, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also da geht's dann letztendlich Klicks schlagen Inhalt oftmals. Und das kann es nicht sein. Also wenn wir Journalismus ernst meinen, dann brauchen wir auch Themen, die halt einfach nur 1.000 Mal klicken oder 2.000 Mal anstatt 150.000 Mal, wenn Amira Pocher schon wieder irgendwie meckert, dass Oliver Pocher scheiße zu ihr war. So. Mhm. Und das dann halt einfach 1,5 Millionen Mal klickt. What the fuck? Also dann denke ich mir so, tut mir leid, aber wir brauchen einfach auch dann wieder einen Journalismus, der solche Themen einfach auch sich in Anführungsstrichen leistet, was auch schon wieder das völlig falsche Wort ist. Aber ich red mich hier in Rage, weil ich da habe ich gerade in den letzten Monaten wahnsinnig drüber diskutiert und denke mir so, boah, okay, dann mal lieber irgendeinen nichtssagenden Blubberquatsch irgendwie absenden. Hauptsache es klickt und Hauptsache der Verleger sagt, gut gemacht, da sind wir über 1 Million Reichweite. Können wir dem Werbekunden wieder sagen, dass er teures Geld für Werbung bezahlen soll. Es ist lassen wir das einfach mal beiseite. Interessant finde ich, wir haben jetzt geschmeidige 45 Minuten davon gesprochen, dass wir jemand anderem vergeben. Und dass genau diese Studien auch darauf abzielen, jemandem anderen zu vergeben, dass das ein wenig der Schlüssel auch dafür ist, eine mentale Gesundheit zu erlangen, die deutlich besser ist. Es ist übrigens genauso wichtig und da wird dann noch weniger geschrieben, wenn es um diese Hygiene geht, die es ja ist, seelische Hygiene, sich selbst zu vergeben. Ganz interessanter Aspekt, genau im selben Kontext. Und wir haben das Thema schon mal leicht angekratzt, allerdings noch nicht in diesem Zusammenhang. Und deshalb fand ich es als Tupfer auch hier nochmal ganz spannend, weil auf dem Weg hin zur mentalen Gesundheit oder besseren mentalen Gesundheit und beim Stichwort Vergebung ist das einer der elementaren Dinge, weil es ganz viele Menschen gibt, die sich ganz schlecht selber verzeihen können, die nicht oft genug sagen können, es ist nicht meine Schuld. Hier ist der Punkt erreicht, wo ich einfach raus bin, wo ich nichts mehr steuern kann, wo ich nichts mehr tun kann und wo man dann einfach auch Frieden finden muss mit sich selber, sonst wird man krank. Und dann gibt's natürlich dann wieder auch, wenn man da so ein bisschen einsteigt, dann gibt's natürlich so Dinge wie die 3 Schritte der Selbstvergebung. Ne? Also da gibt's dann zum Beispiel einfach auch so diese Technik, das Vorgefallene zu akzeptieren und anzunehmen. Vor allen Dingen aber, dass man sich selbst gegenüber Mitgefühl zeigt, gerade wenn man sich von sich selbst geschädigt fühlt. Das ist jetzt dann Deep Talk. Ne? Also da geht's dann schon wirklich in einen Bereich rein, wo man ja schon auch bereit sein muss zu. Ich finde diesen Aspekt gut und das ist natürlich dann einfach auch aus der Psychologie, gerade dann, wenn es so harte Worte sind, wie gehe ich damit um, wenn ich von mir selbst geschädigt werde, wenn ich mich so fühle, als ob ich von mir selbst geschädigt wurde. Es ist ein harter Satz, aber es geht ja tatsächlich oftmals genau in diese Richtung. Also wir fühlen uns ja manchmal wahnsinnig schuldig und kommen schlechter raus. Ich weiß nicht, wie oft das bei dir der Fall ist oder ob es bei dir generell der Fall ist. Aber es gibt bei mir immer mal wieder auch Situationen, wo ich mich schuldig fühle und dann aber auch feststelle, nach längerem Nachdenken, was machst du da eigentlich? Das ist totaler Quatsch. Es gibt ein paar Dinge, die kannst du nicht steuern. Es gibt ein paar Dinge, die sind Restrisiko, wenn es um einen Job geht. Es gibt ein paar Dinge, da denkst du, du hast alles getan, um aufzupassen. Thema so meine Tochter zum Beispiel. Aber du kannst sie nicht in Watte packen. Wenn sie dann die Treppe runterfällt, dann ist es so. Dann hast du nicht die Schuld, weil du alles getan hast, um aufzupassen. Es gibt in einer halben Sekunde passieren aber manchmal Dinge, wissen wir beide, die wir dann nicht mehr steuern können. Und dann ist eben die Frage, können wir uns eingestehen oder können wir uns mit uns selber darauf einigen, dass es einen Bereich gibt, wo wir einfach dann auch nichts mehr machen können oder wo es auch gut und wichtig ist, dass wir uns selbst verzeihen, weil wir sonst in einen ganz ungesunden Kreislauf hineinlaufen. Aber ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Also ich glaube, um sich selber zu verzeihen oder verzeihen zu können, muss man sich, also muss man Respekt vor sich selbst haben. Und wenn der gegeben ist, man kann es auch Selbstfürsorge nennen, man kann das auch, haben wir eine sehr schöne Folge drüber gemacht, liebe dich selbst. Und wenn das gegeben ist, dann ist es sicherlich möglich, sich eben selber auch zu verzeihen. Und von dieser, ja, ich nenne es mal transformativen Kraft des Verzeihens eben auch zu profitieren. Die Dinge, die wir nicht kontrollieren können, ich glaube, das ist fast schon so eine kleine Überleitung zu unserer Folge in der nächsten Woche. Und das überhaupt zu verstehen und zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können, ist schon fast ein Trumpf für sich und auch eine Tugend für sich. Und im Verständnis dieser Thematik sollte es uns eigentlich leicht fallen, vielleicht sogar so schnell wie möglich uns zu verzeihen. Weil wir gehen gerade auch sehr, ich nenne es mal, progressive Charakter, die sehr leistungsorientiert sind und sehr zielorientiert und einfach einen Fußabdruck in dieser Welt hinterlassen möchten, die gehen zum Teil sehr, sehr streng mit sich um. So nach dem Motto, wenn ich keine Einpeitscher von außen habe, dann habe ich halt den Einpeitscher von innen. Aber dieser ständige Konflikt, und wir haben es ja an der Studie skizzieren können, wo es sicherlich eher darum ging, dass die Teilnehmer Konflikte mit anderen Personen hatten als mit sich selbst. Aber es gezeigt hat, dass es eben zu körperlichen Störungen auf der anderen Seite, aber auch zu körperlichem Wohlbefinden führen kann. Und wenn man einen ständigen Kampf mit sich selber führt und wenn man Pech hat, 24 Stunden am Tag, jetzt werden viele sagen, ja, wenn ich schlafe, dann habe ich ja meine Ruhe. Nein, der Geist hat natürlich keine Ruhe. Der Geist poltert auch in der Nacht. Daher wahrscheinlich der Begriff Poltergeist. Nein, Spaß beiseite. Ja. Ne? Aber es ist schon so, dass man sich keinen Dämon da im Inneren züchten braucht, sondern gewisse Dinge einfach rational und ehrlich mit sich austragen sollte, um dann hinterher zu sagen, pass auf, man kann sich auch gerne vor den Spiegel stellen und sagen, pass auf, Kumpel, wir lassen das jetzt mal hier und geben uns die Hand und starten aufs Neue. Aber dieser Weg zu diesem inneren Frieden, wenn man körperliche Symptome hat, wenn man Erkrankungen hat, zu dieser inneren Heilung und damit meiner Meinung nach auch verbunden zu persönlichem Wachstum. Diesen Weg zu finden, der kann halt schwierig sein. Und ich glaube, dass es da wiederum auch heilsam sein kann, wenn man sich bestimmten Personen anvertrauen kann und diese inneren Konflikte, wenn man die mit sich trägt, eben dann versucht, zumindest auf eine Art medialer Betreuung auszufechten und zu demonstrieren, damit man vielleicht auch von außen, von einer anderen Person einen Schlüssel finden kann, sich dem eigenen Verzeihen zu stellen.
Muss ich mal drüber nachdenken. Also ich glaube, da sind so viele Aspekte jetzt gewesen, die du genannt hast. Vor allen Dingen einer, der natürlich nachdenklich macht, weil es ist ja nicht nur eine seelische Geschichte, sondern du sprichst es gerade eben auch völlig richtig an, dass es natürlich auch immer wieder, und darüber sprechen wir ja und war auch immer fast in jeder Folge, einen direkten Link auch gibt zur Physis. Und ich bin mir total sicher, dass je nachdem, was für ein Grad einfach auch, oder der Nichtverzeihungsgrad, je nachdem, wie hoch der ist, dass das natürlich mit dir nach Hause geht im wahrsten Sinne des Wortes und dann auch entweder im Unterbewusstsein oder auch sehr bewusst, etwas mit dir macht und in dir arbeitet und an dir arbeitet und dann vielleicht auch irgendwann dazu führt, dass man einfach auch wirklich, ob das von der Verspannung angefangen ist, über eine Fehlhaltung oder keine Ahnung, also wenn du natürlich ständig in so einem Negativstrudel drin bist und nicht weißt, wie du aus so einem schlecht verzeihenden Ding rauskommst, ist schwierig. Ich glaube, das geht ja so ein bisschen einfach auch in die Richtung von diesen, ja, was soll ich sagen, von diesen Studien, die zeigen, dass Menschen nach einer Scheidung schwer verzeihen können. Das ist, glaube ich, für mich so der Nährboden auch von einer ungesunden Physis, weil das auch, wenn man eine lange Zeit verbracht hat mit einem Menschen, und man trennt sich dann und dann sind sehr viele Verletzungen im Spiel, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass das auch irgendwann an das Körperliche geht, weil es einfach auch so intensiv ist, was wir da erlebt haben, vielleicht auch sowohl Gutes, aber auch viel Negatives, sonst würde man sich ja nicht trennen, oder mehr Negatives, sonst würde man sich nicht trennen. Und ja, und das dann eben einfach auch damit umzugehen, das finde ich, ist ein Aspekt, der dann auch sehr schnell sehr intensiv werden kann. Gut, dass es dann Ärzte gibt. aber ja, es ist, man sieht ja, das sind einfach nur oftmals Zahlen, ja, und du siehst ja dann nicht, was hängt da alles hinten dran und womit strugglen da Menschen und wie sieht das aus mit schlaflosen Nächten und was ist die Folge davon und wie sieht's aus mit nicht abschalten können und sich damit weiter auseinandersetzen und wie sieht's aus mit nicht zur Ruhe kommen und ständig getrieben zu sein, vielleicht einfach auch sogar sich in was anderes reinzustürzen, was nicht gesund ist, Thema Alkohol, Drogen, was auch immer. Also es sind ja dann einfach auch Wege, die für den Körper nicht unbedingt immer die besten sind. Und
ja, letztendlich ist es ja eine Form von, gerade die letzten Beispiele, eine Form von Betäubung. Mhm. Also man versucht ja eigentlich nur die Decke drüber zu legen. Und aber am Ende unverarbeitete Emotionen, egal welche Art. Und in dem Fall ist es ja meistens dann Wut oder Ärger oder Groll, dass der Dauerstress auslöst. Ich glaube, dem kann sich kaum jemand entziehen. Viele versuchen das dann auch durch übermäßigen Sport zu kompensieren. Ja. Ja, und sagen dann, ja, komm, ja, ich gehe jetzt, ich hau jetzt einfach auf den Sandsack. Ich gehe ins Kickbox-Studio. Ich gehe jetzt mal am Stück einen 12-Kilometer-Lauf machen und so weiter und so fort. Aber letztendlich auch dabei ist man ja fast gar nicht bei dem, was man machen möchte, nämlich beim Sport selber, sondern letztendlich betäubt man die ganze Zeit. Und es gibt aus dem Buddhistischen ein schönes Bild dafür, und was einem auch so ein bisschen helfen kann, eventuell dann zu sagen, ja, meine Güte, klar, warum mache ich das eigentlich? Und das ist, da wird Wut, beziehungsweise das Festhalten an Wut, wie das Festhalten an einem heißen Stein verglichen, den man zwar permanent werfen will, den man aber immer die ganze Zeit in der Hand hält, nach dem Motto so, und jetzt ist der beste Moment. Und in der Zeit verbrennt man sich die ganze Zeit die Finger. Und deshalb ist es letztendlich so, dass man sich selber, ja, fast im wahrsten Sinne des Wortes einen Gefallen tun sollte und von diesen negativen Emotionen, von diesem negativen Stress befreien sollte, um wieder Raum zu haben, atmen zu können. Und ich glaube, dass man sich manchmal auch mit dieser einfachen Bildsprache gut helfen kann.
Du, dann würde ich sagen, fange ich jetzt mal an, meine Stiefel zu putzen und die vor die Tür zu stellen. So ist es. Und wer weiß, vielleicht ist morgen früh eine frische Folge drin von Lauf dich frei, dem Mental Health Podcast. Danke dir sehr für heute. Und denken wir mal weiter über das Verzeihen nach. Vielleicht kommen wir da wieder nochmal zusammen und verlängern diese Folge. Bin aber auch jetzt schon gespannt auf nächste Woche, denn da wird's philosophisch, da geht's um Nietzsche. Und was Nietzsche mit Mental Health zu tun hat, das erfahrt ihr, liebe Leute da draußen, am nächsten Freitag bei einer frischen neuen Folge.
Da bin ich mal gespannt. Wir haben übrigens, vielleicht können wir darauf kurz hinweisen, einen Instagram-Kanal ins Leben gerufen. Und wir würden uns sehr gerne freuen, wenn man uns auch dort folgt, wenn man uns über den Instagram-Kanal teilend weiterempfiehlt. Ich glaube, es gibt mit Sicherheit Menschen da draußen, die verzeihen möchten, denen verziehen werden soll. Und vielleicht ist diese Folge der Dosenöffner.
So sieht's nämlich aus. Ihr könnt einfach wild uns finden auf Lauf dich frei. In einem geschrieben werdet ihr das Profil finden. Da ist sofort auch das Cover des Podcasts zu sehen. Und es gibt ein paar kleine Backstage-Insights und es gibt ein paar Gedanken und es gibt schon mal auch die Vorankündigung von Themen. Und wann immer ihr irgendwas auf der Seele habt, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns gerne. Gerne über den Kanal. Und auch wenn ihr Ideen habt für Folgen zum Beispiel oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt zu gelaufenen Folgen, dann einfach her damit. Wir verarbeiten das und gucken, ob wir das dann einfach in einer der nächsten Folgen packen. Ich danke dir und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Bis bald. Ich freue mich sehr. Schönes Wochenende an alle. Ciao.
Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.